Gold gilt als konstanter Wertspeicher, der seine Stärken vor allem in Krisenzeiten ausspielt. Doch wenn man die Rallye des vergangenen Jahres betrachtet und auch die Achterbahn des Goldpreises im Januar, vom neuen Höchststand bis zu einem der stärksten Verluste der letzten Jahre, dann könnten einem Zweifel daran kommen, dass Gold im Moment wirklich als stabiler und verlässlicher Wertspeicher taugt. Und auch die Aktienmärkte zeigten sich im Januar eher im Krebsgang als mit großem Aufwärtspotenzial. Und das, obwohl sich die Aussichten, übrigens auch in Deutschland, aufzuhellen scheinen. In den USA wurde ein neuer Fed-Chef benannt, natürlich mit offizieller Segnung von Donald Trump. Ist Gold tatsächlich zum Spekulationsobjekt geworden? Was bedeutet der neue Fed-Chef für die Zinspolitik der USA? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 12. Februar 2026 und bei mir sitzt auch an diesem wunderbar beleuchteten Morgen der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Was du jetzt am Licht auszusetzen hast, weiß ich zwar nicht.
Ich habe doch gesagt, wunderbar in, ja, beleuchtet.
Hört sich ein bisschen anders an.
Nee, es war schon sehr positiv gemeint, weil so Wolken mit Licht, was so durchbricht, das sieht gerade sehr toll aus draußen.
Guten Morgen, selbst an diesem etwas trüberen Morgen, aber da hinten wird es heller.
Naja, siehst du. Ist ein bisschen wie in Deutschland, da wird es auch heller.
Ja, am Horizont wird es heller.
Ja, siehst du. Ja, wir gehen ja stramm auf die 150. Folge zu jetzt. Das nächste Jubiläum steht an, wenn man das mal so bezeichnen will. Und wir haben auch wieder ein ganz schönes Feedback bekommen. Ein bisschen lustig fand ich es auch, weil wir haben von einem Hörer gesagt bekommen, er hört uns immer zweimal. Und da war ich erstmal okay, ja. Schön. Er hört uns nämlich zum Einschlafen und dann am nächsten Morgen aber nochmal, weil er ja einen Teil verpennt hat einfach, weil er ja dann während des Hörens eingeschlafen ist. Also wir sehen es mal positiv, wir sind nicht einschläfernd, sondern wir regen zur Entspannung auch und zur Entschleunigung vielleicht an. Vielleicht kann man es so sehen.
Ach ja, ich meine, wenn man stattdessen dann so ein bisschen Pharmaprodukte einsparen kann, ist doch auch nicht schlecht. Aber du hast ja noch was anderes verschlafen. Heute ist doch Weimar Fastnacht. Ich hätte gedacht, dass du mindestens mit einer Tröte oder...
Ja, ich habe so das Gefühl, dass so dieses ganze Weiberfasching so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also ich sage ja Fasching, du sagst Fastnacht oder Karneval. Du bist ja Köln sozialisiert, also bei dir ist
es
ja Karneval.
Ich glaube auch, es ist ganz hängt davon ab, wo du bist. Ich glaube in Köln der Teufel los.
Oder? Aber früher war es doch hier in den Büros auch üblich, da wurden dann die Krawatten abgeschnitten und haha, hihi, hohu.
Das daran, ist so ein bisschen dass es keine weg. Krawatten mehr gibt, dass keiner mehr welche trägt.
So, und alle sitzen im Homeoffice, die in den Büros waren
das
früher.
Das ist einfach regional verankert und hier in Frankfurt war es nie so heftig. Mainz geht's ja schon los dann und im Rheinland, glaube ich, ist das wie immer. Wobei es ändert sich auch. Klar, die nächsten Generationen machen natürlich andere Lieder, andere Bands, andere Rituale. Das ist halt so.
Ja. Aber zurück zur Wirtschaft, wobei Karneval ist ja auch ein Stück Wirtschaft irgendwo, zumindest so ein saisonaler Wirtschaftsfaktor für Köln. Mhm. Aber lass uns doch mal über Gold sprechen. Das hatten wir ja letztes Mal schon, aber da war jetzt nochmal wirklich was los. Gold ist ja der Wertspeicher in Krisenzeiten, aber der Wertspeicher, der hat eine richtige Achterbahnfahrt hinter sich. Also wir haben ja letztes Jahr eine große Goldrallye gesehen, wir haben höchste Höchststände gesehen. Ja, aber dann ging es auf einmal steil bergab und jetzt war es so eine richtige Berg- und Talfahrt eigentlich. Die Schwankungen, die scheinen dabei auch immer größer zu werden, weil natürlich der Wert in Euro auch viel größer ist. Schwankt natürlich auch bei einer prozentualen Schwankung der Euro-Wert, der absolute Wert, sehr stark. Das erschreckt einen dann immer, wie stark der Preis sinkt oder auch steigt. Was ist denn da los beim Gold? Woher kommen denn diese Schwankungen? Ist es jetzt Spekulationsobjekt geworden? Doch.
Ach, eigentlich passt das, was wir jetzt in den letzten 14 Tagen erlebt haben, die Schwankungen am Goldmarkt sehr gut in die Geschichte, die wir jetzt beim letzten Mal ja auch schon erzählt haben. Es ist einfach eine perfekte Geschichte für diese Anlageklasse Gold. Angefangen vor ein paar Jahren, wo die Nachfrage systematisch anzog. Das waren Notenbanken, die gekauft haben und Kurs ging damals noch von 2.000 auf 3.000 Dollar pro Unze. Da hast du vollkommen recht. Unser nominales Preisbeobachtungsfähigkeit ist schlecht ausgeprägt. Wir meinen jetzt, dass die Dinge viel, viel heftiger sind, weil 1% am 5.000er Goldpreis natürlich was einen anderen Betrag ausmacht als vor einem Jahr. Die beim damaligen Niveau. Aber die Schwankungen waren ja heftig. Wir haben ja 20% Rückgang erlebt und dann auch wieder eine sofortige Erholung. Wir hatten gesagt, es ist eine fundamentale Zunahme der Nachfrage und Notenbanken kaufen durchaus auch weiter, halten einfach den Anteil an Gold an ihren Währungsreserven stabil, dann müssen sie langsam zukaufen. Aber es sind insbesondere eben dann die privaten Anleger, die aufgesprungen sind auf diesen Zug und das weltweit, weil es ja ein Preis ist, der weltweit sichtbar ist. Und da kommen dann natürlich spekulative Elemente rein, insbesondere wenn eben die Geschichte, die Argumente für Gold als risikosicherer Hafen in Risikozeiten, als Krisenwährung, wenn die Argumente so auf dem Tisch liegen, wie das zurzeit ist, der Fall ist, wenn die Menschen konfrontiert werden mit so viel Veränderung in der Welt, mit auch krisenhaften Szenarien. Da spielt sicher auch mit rein, dass wir zwei Jahrhundertkrisen hinter uns haben, mit der Finanzkrise, mit der Corona-Krise. Das ist natürlich, zahlt natürlich ein auf Gold. Und alles zusammen gibt eben eine Atmosphäre, in der die Preise weiter steigen, ohne dass es weitere Gründe gibt. Das ist Spekulation. Und die Tatsache, dass wir diese Volatilität erlebt haben, ist eben auch ein Beleg dafür, weil in solchen Spekulationszeiten natürlich Veränderungen bei dem Sentiment oder auch marktinterne Themen wie Positionierungen beispielsweise dann den Kurs auf einmal sehr stark verändern kann. Es ist eine, wie gesagt, diffuse Positiv-Story für Gold. Diffus deswegen, weil viele, viele andere Indikatoren an den Finanzmärkten diese Risikolage eben nicht anzeigen. Im Gegenteil, Gold ist eigentlich das einzige Ventil, wo sich dieser gefühlte Unruhe von Umbruch, Weltpolitik, auch Konflikten Bahn bricht. An allen anderen Marktsegmenten ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Die Aktienmärkte, auch als Risikomärkte, gehen nach oben, hängen sich an die gute Weltkonjunktur. Die Inflationserwartungen, die man an den Märkten messen kann, sind auch vollkommen unauffällig. Und zwar auch die langfristigen 5 Jahre, 10 Jahre, da ist nichts zu sehen. Und deswegen ist das schon einzigartig. Aber sollte sich beispielsweise die Risikowahrnehmung wieder verändern, dann würde ich sagen, wird auch von dieser Goldbewegung, die wir jetzt haben, wieder einiges weggenommen werden. Wobei wir der Auffassung sind, dass Gold durchaus fundamental weiter unterstützt wird. Die Nachfrage nach Gold wird schon steigen, nur vielleicht nicht in dem Umfang, wie das jetzt der Fall ist.
Was ich auch beobachtet habe, ist, dass der Bitcoin parallel zum Gold etwa genauso stark geschwankt ist. Kann man da jetzt sagen, da hat so eine kleine Verbindung zwischen den beiden gegeben, dass der Bitcoin ist auch irgendwie ein Wertspeicher, das ist analog zum Gold und schwankt analog zum Gold?
Nee, gerade nicht. Im Gegenteil. Also die jetzige Kursbewegung, wir haben uns ja halbiert im Kurs beim Bitcoin, mal wieder, muss man sagen. Das gilt zurzeit eher in der Diskussion an den Märkten so als Beleg dafür, dass man eigentlich die Rolle von Bitcoin so als künstliches Gold, wie es ja immer so rumgereicht wurde, eher endgültig begraben kann. Denn die Parallelität ist jetzt eben gerade nicht der Fall gewesen. Gold hat sich schnell erholt, Bitcoin ist weiterhin im Keller, wie gesagt, hat sich halbiert. Und was das jetzt weiterhin mit dem Bitcoin-Kurs macht, das ist noch nicht klar. Hier gibt es jetzt auch Eigendynamiken, also wie ist das mit dem Mining? Lohnt sich das noch? Müssen die großen Bitcoin-Halter verkaufen und kommen vielleicht neue Käufer in den Markt? Also das wird jetzt spannend, wie das weitergeht beim Bitcoin. Und jetzt reiben sich natürlich alle die Hände, die schon immer gesagt haben, ja, Bitcoin, das ist Spekulation, kann man nicht gebrauchen, ist keine Währung und so weiter. Ja, ich würde sagen, was heißt eigentlich Spekulation? Ich meine, Spekulation bedeutet, dass man schlichtweg nicht weiß, was ein Gegenstand nun für einen Wert hat und es auch wenig Indikatoren dafür gibt, was jetzt der eigentliche Wert von einem Anlagegegenstand oder überhaupt Gegenstand ist. Ich meine, bei Aktien kann man ja aus den Gewinnen, die man beobachtet und die man erwartet, aus den daraus folgenden Dividenden, aus dem jetzigen Aktienkurs und im Vergleich mit dem Zinsniveau kann man ja schon bestimmen oder sich zumindest plausibel ableiten, ob jetzt eine Aktie gerade überbewertet oder unterbewertet ist. Und selbst dabei muss man auch zugeben, gibt es 1000 Unwägbarkeiten. Deswegen gibt es ja auch bei Aktien spekulative Elemente. Bei Bitcoin ist das eben ungleich schwerer. Bitcoin zahlt keine Rendite, hat also nur sehr begrenzten praktischen Nutzen. Und damit ist es eben auch so der ideelle Wert, der ideelle Nutzen, der dem Bitcoin zugeordnet wird und das eben bei Millionen von Menschen oder auch nochmal mehr Millionen von potenziellen Bitcoin-Käufern, also sehr, sehr ungewiss, sehr, sehr schwierig zu bestimmen. Und vor allen Dingen kann eben dann dieser ideelle Wert eben auch stark schwanken, wie eben unsere Stimmungen schwanken gegenüber allen möglichen Dingen, die sich dann auch schnell ändern können. Das Ganze bei einem fixen Angebot, das heißt also, das Angebot kann eben überhaupt nicht reagieren und das macht dann eben extreme Preisschwankungen aus. Jetzt kann man natürlich sagen, ist beim Gold nicht anders. Und deswegen sagen wir auch die jetzige Goldentwicklung enthält ja auch spekulative Elemente, das ist richtig. Aber beim Gold kommt eben noch was hinein, was ebenfalls schwierig fassbar ist, aber wohl ganz wichtig ist für das Vertrauen in gerade die Geldanlage. Gold hat eben die wesentlich längere Historie. Gold war mal Grundlage des Währungssystems. Gold war mal eine Währung und da fällt natürlich die Idee, dass Gold auch wieder eine Währung werden könnte, wenn die anderen Währungen nicht mehr funktionieren. Die fällt natürlich sehr leicht und ist sehr viel stärker verankert, als das eben mit Bitcoin überhaupt der Fall sein kann. Geht so weit, dass sogar ja offizielle Manager des Währungssystems, also die Notenbanken, große Mengen Gold halten und auch noch Gold kaufen. Also Gold ist eben viel breiter verankert in den Köpfen der Menschen als sicherer Finanzhafen. Und das ist wirklich ein wesentlicher Unterschied. Also das hat Bitcoin nicht, kann es auch nicht haben, weil es eben viel zu jung ist. Im Gegenteil, wir haben jetzt eben auch durchaus dann immer mal wieder eine Debatte über die technischen Eigenschaften von Bitcoin, so Entschlüsselungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das schadet natürlich eher. Also es wird immer Nachfrage nach Bitcoin geben, das glaube ich. Aber aus eher anderen Gründen als beim Gold. Und keine Ahnung, vielleicht tasten wir uns jetzt gerade ja in diese Werteregion heran, wo diese Nachfrage, die Grundnachfrage nach Bitcoin dann eben zum Vorschein kommt. Da muss eben jetzt ein Preisniveau gefunden werden. Es wird sehr spannend werden beim Bitcoin.
Ja, das ganze Thema Kryptowährung hat ja eh nochmal eine ganz andere Komponente, wenn es jetzt eben darum geht, das auch tatsächlich einzusetzen, weil Bitcoin ja
nach wie vor Bitcoin stattfindet ist in der realen Exot Wirtschaft. In der Kryptowelt, weil es war das erste Experiment in der Richtung. Es hat gezeigt, dass die ursprüngliche Idee, die man mal hatte, also die Weltwährungen abzulösen, eben mit Bitcoin nicht klappen. Aber es hat den Startpunkt gesetzt zu Weiterentwicklungen und das Spannende im Bereich Krypto findet woanders statt, auf verschiedenen Gebieten, unter anderem durchaus dann jetzt auch tatsächlich beim Zahlungsverkehr, aber da sind wir eher bei Stablecoins. Und Stablecoins sind nichts für die Anlage, das ist kein Anlagethema, weil der Stablecoin eben 1:1 gekoppelt ist an eine Währung, entweder meistens Dollar, aber künftig auch Euro. Und da kann man eben keine Rendite machen, weil man eben immer den Euro oder den Dollar mit einem Stablecoin hält.
Kleiner Funfact übrigens noch, wo wir gerade über Gold und Goldpreise und so geredet haben. Im Moment laufen ja die Olympischen Winterspiele in Italien. Und da zeigt sich auch diese wahnsinnige Spreizung der Preise am Edelmetallmarkt, denn da werden ja auch Medaillen verliehen. Ich nehme an, du hast davon gehört, es gibt Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Und die Preise, also was der Materialwert dieser einzelnen Medaillen ist, das ist schon erstaunlich, wie stark das und wie unterschiedlich das Ganze ist. Also die Goldmedaille beispielsweise, die ist etwa 1.800 Euro wert. wenn man mal den reinen Materialwert nimmt. Die Silbermedaille, die ist fast gar nicht viel weniger wert, die ist so ungefähr 1100, also 1100 Euro wert. Aber die Bronzemedaille, die ja zum größten Teil aus Kupfer besteht, die ist gerade mal 4 Euro wert. Also,
aber das ist schon ein bisschen fies. Die sollen doch alle durchbrechen.
Ja, das kommt noch dazu.
Es muss ein bisschen Chrom reingekommen sein beim Legieren.
Ja, vielleicht hat man auch da zu viel Silber untergemischt, denn die Goldmedaille, die besteht ja eh auch aus hauptsächlich aus Silber, das ja nur mit Gold überzogen wird. Ja. Also es ist ja auch kein komplettes Goldstück, was man da bekommt. Aber ja. In der Tat
alles nicht mehr solide. Was sind denn eigentlich deine Lieblingssportarten?
Ich finde, muss ich sagen, ich habe jetzt gerade so auch nochmal drüber nachgedacht, die Tage. Ich finde ja bei den Olympischen Winterspielen im Vergleich zu den Sommerspielen, die sind ja irgendwie viel spektakulärer, die Sportarten. Also hat man dann Bob und Rodeln und Abfahrtski und so.
Auch. Also ich bin nach wie vor für
Eisschnelllauf, das ist irgendwie alles ein bisschen.
Diese Geschwindigkeit. Ja. Also ich finde ja nach vor Abfahrt finde ich ja wahnsinnig, wie die da runterbrettern.
Das ist unglaublich. Ja, aber man sieht ja auch bei Lindsay Vonn, wie gefährlich das Ganze ist.
Natürlich,
also einmal
das
eingehakt
hat man natürlich immer im Hinterkopf, also was passiert bei den privaten Skiabenteuern alles so und dann.
Ja, deswegen mache ich das ja nicht.
Machen die damit 140 Sachen da den Berg runter, das ist Wahnsinn.
Nee.
Und was ich auch toll finde, ist dieses Freestyle.
Slopestyle.
Slopestyle, Wahnsinn.
Ja, ja. Wahnsinn. Nee, finde ich auch gut. Gucke ich mir auch gerne an, sowas. Oder auch die Snowboarder, die da über diese riesigen Rampen in die Tiefe fetzen und wie so ein Helikopter sich in der Luft drehen, das ist schon auch irre. Und das meine ich eben. Das sind so spektakuläre Sportarten, alle. Irgendwie gefühlt gibt es da keine, die nicht spektakulär ist und alle haben irgendwie mit Geschwindigkeit und Action zu tun und dann kommen die Sommerspiele, da gibt es dann Marathon und 1500 Meter Lauf, wo ich dann denke, yo, es ist auch schön und spannend mitunter, so ein Staffellauf vielleicht auch noch, aber da fehlt so ein bisschen die Action und bei den Winterspielen, da ist immer Action.
Aber vor allen Dingen mal wieder schöne Bilder und nettere Themen, als man sonst so in diesem Jahr gerade gehabt hat.
Und wer es entspannt möchte... Das kann ich auch empfehlen, sich da mal reinzufuchsen. Du weißt schon, was kommt, oder?
Nee.
Curling,
ja, da bin ich draußen. Also
das ist die einzige Nicht-Action-Sportart irgendwie. Ja. Aber tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, ich finde es irgendwie dann doch schon spannend. Das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von so einem Rasenschach oder so, ne? So, wo man dann so guckt und denkt, okay, es passiert eigentlich viel. Aber die Bahn ist ja immerhin, ich glaube, 38 Meter lang. Also das ist schon eine ganz schöne Strecke, die diese Steine auf dem Eis da zurücklegen müssen. Und ich glaube, es ist auch nicht so trivial, wie man denkt. Also da ist schon ein bisschen Taktik und Strategie dahinter immer und so. Also ich finde es schon spannend. Ich guckte schon ein paar Jahre lang immer mal, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, so ein paar Matches. Finde ich schon klasse.
Dann machen wir mal ein Curling-Special beim nächsten Mal.
Ja, bitte nicht, da schalten die Leute. Dann hören sie uns nur noch zum Einschlafen. Und dann nicht zum zweiten Mal. Ja, dann lass uns noch mal über den großen Teich schauen, ja, von Europa nach den USA. Da hat Donald Trump ja den neuen Fed-Chef berufen. Also ich weiß gar nicht, ob er ihn berufen hat. Also er hat zumindest seinen Segen gegeben, hat gesagt, das ist ein sehr, sehr guter Mann. Der entspricht nämlich auch seinen Vorstellungen und der setzt dann hoffentlich auch die Zinserwartungen um, die er hat. Also Zinsen ordentlich runter, damit die Wirtschaft wieder brummt. Die Personalie war ja viel beachtet in den Medien. Warum eigentlich? Und wie blickt ihr denn auf das Ganze, auf diese Neubenennung?
Erstmal rein technisch, er ist noch nicht durch. Da muss der Kongress zustimmen und der Kongress hat gesagt, dass, oder einige Kongressabgeordnete haben gesagt, das werden sie nicht tun, solange nicht die Klagen oder die Untersuchungen aus dem Justizministerium gegen den jetzigen Fed-Chef eingestellt werden. Also da muss noch der letzte Deckel drauf gemacht werden. Aber in der Tat geht es natürlich um die Personalie. Und ja, ich würde mal sagen, als Zusammenfassung, wenn ich mich so in die Rolle von Donald Trump versetze, das Ganze ist eine Riesenenttäuschung für ihn. Und zwar noch bevor Kevin Warsh jetzt als neuer Präsident überhaupt sein Büro zum ersten Mal betreten hat. Trump hat das in Davos bei einer Rede mal so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, egal wen ich auswähle, die erzählen mir im Bewerbungsgespräch alle ganz tolle Sachen von Zinssenkungen, genau das, was ich will. Und kaum sind sie im Amt, machen sie was ganz anderes. Also das hat er aber anscheinend eben gemerkt, dass diese Mechanismen eben gerade bei Notenbanken ganz, ganz eminent sind. Und deswegen war er so frustriert. Es ist auch so, wer in diesem Amt agiert, der sieht sich eben nicht mehr im politischen Betrieb, wo man vor allen Dingen über Absichtserklärungen, über Kommunikation, über Wirkungen, über schöne Geschichten eben dann in ein Amt sich bewirbt und vielleicht auch kommt, sondern der sieht sich dann gegenüber der brutalen Wirklichkeit der Kapitalmärkte, dem Monster der Finanzmärkte. Und wenn man dann mal eine Entscheidung trifft, die an den Märkten beispielsweise nicht gut aufgefasst wird, dann hat man extreme Reaktionen. Und das ist schwer durchzuhalten. Und deswegen werden all diejenigen, die dann tatsächlich in einem solchen Amt sind, dann sehr, sehr bescheiden von dem, was man umsetzen kann. Und abgesehen davon, dass auch Kevin Warsh sich dann den Realitäten des Amtes und den Mechanismen dieses Amtes schon einfügen muss, erkennt der Markt, die Marktteilnehmer erkennen an, dass mit diesem erfahrenen Notenbanker, Kevin Warsh war schon mal in einer Notenbank, jemand gewählt worden ist, vor dem die Märkte Respekt haben, der Ahnung hat und der vor allen Dingen auch eine eigene Meinung hat, die vom Weißen Haus unabhängig ist. Und das ist das, was die Märkte jetzt beruhigt hat. Da ist jemand, der, wenn er einen Fehler macht, dann einen eigenen Fehler macht und keinen, den, der von Donald Trump diktiert bekommt. Inhaltlich steht dieser neue Präsident für eine seltsame Auffassung, der sagt, Zentralbankwesen muss wieder so sein wie vor der Finanzkrise. Was war vor der Finanzkrise anders als heute? Die Bilanzen der Notenbanken waren viel, viel kleiner damals, also ein Fünftel oder sogar noch geringer als heute. Das lag daran, dass die Banken sich damals alle selber Geld geliehen haben untereinander. Wer Geld brauchte, der ist halt zur Nachbarbank auf der anderen Straßenseite und hat sich da Geld geliehen. Und dieser Geldmarkt ist eben mit der Finanzkrise zusammengebrochen, weil man eben gemerkt hat, dass man Banken eben nicht mehr vertrauen kann. Und das haben die Notenbanken übernommen oder viele Funktionen davon haben die Notenbanken übernommen. Das führte aber dazu, dass sie selber eben mit großen Mitteln am Markt tätig waren. Und das hat die große Bilanz hervorgebracht. Und Kevin Warsh sagt, das ist nicht richtig. Die Notenbanken kaufen eben auch in diesem Zuge viel zu viele Anleihen an und sie müssen wieder kleiner werden und der Markt muss sich wieder mehr durchsetzen. Dabei, bei diesem Vorhaben wünschen wir ihm viel Glück, weil das wird so nicht funktionieren, dass Banken jetzt auf einmal wieder anfangen, Geldmarkt auszubilden. Und wenn er das versucht, die Fed-Bilanz zu schrumpfen, dann werden erstmal die Zinsen steigen und dann hat er genau das, was ich gerade beschrieben habe, dann ist das Monster-Kapitalmärkte eben not amused, dann sind da die schlechtesten Instinkte geweckt. Und dann wird es eher interessant werden, wie so jemand wie Kevin Warsh dann reagieren würde, ja, wenn das geschehen würde. Deswegen nimmt man das jetzt nicht für bare Münze, dass jetzt die Notenbankbilanz halbiert wird. Und man guckt mal, was er machen wird. Dann hat er noch eine zweite Idee. Er sagt, mit der ganzen KI wird die Wirtschaft in Zukunft so viel produktiver werden, dass die Preise für alle möglichen Leistungen, die man eben jetzt von KI mehr oder weniger kostenlos erstellen kann, sinken werden und die Inflation viel, viel geringer ausfällt als jetzt. Und das kann sein, muss aber auch nicht. Aber Kevin Warsh sagt mehr oder weniger, und auf diese Entwicklung können wir heute schon mal die Zinsen senken.
Das habe ich auch gelesen.
Ist ein bisschen lustig, gerade für einen Ökonom, und Warsh ist ja wirklich ein gestandener Ökonom, das macht man eigentlich nicht auf so eine akademisch vielleicht diskutierbare Wette, jetzt heute schon Geldpolitik zu betreiben. Also das ist alles aus unserer Sicht auch so ein wenig die Geschichten, die er tatsächlich so vor sich herträgt, um ins Amt zu kommen, und Zinssenkungen gefallen ja auch Donald Trump. Und kurzer Sinn, langer Rede, wir glauben, dass Warsh im Amt dann eben auch ein Pragmatiker wird. Deswegen warten wir alle, und nicht nur wir, sondern der ganze Finanzmarkt, ganz gespannt auf seine erste Rede nach der Nominierung, also beziehungsweise nach der wirklichen Nominierung, wenn der Kongress zugestimmt hat.
Genau, bisher heißt es ja nur, der soll es werden, genau, und einer, genau, das muss der Kongress, das ist genau, quasi der Personalrat,
das wird muss auch zustimmen. Kongress, ja. Genau, und deswegen wird alles dann ganz gespannt auf diesen Auftritt, dann den ersten Auftritt des Notenbankchefs warten. Was wir schon meinen ist, wenn er ins Amt kommt und dann in der Juni-Sitzung der US-amerikanischen Notenbank dann nicht die Zinsen senkt, die Leitzinsen, dann wird er gleich mit einem offenen Konflikt starten und das glauben wir, wird er auch nicht tun. Das heißt also, Zinssenkungen sind ja immer noch auch vom Markt erwartet. Wir rechnen also weiterhin damit, dass es zumindest erstmal eine Zinssenkung in den USA gibt. Aber es bleibt dabei, die Zinsen in Amerika sinken nicht so schnell, wie man sich das hätte wünschen wollen.
Was passiert denn eigentlich, wenn der Kongress jetzt sagt, nö, den nehmen wir nicht?
Da ist es eine gute Frage, da muss man jetzt Verfassungsspezialist sein, wie dann die...
Also zieht sich das dann einfach noch länger hin und dann wird verhandelt?
Ob es da Interimsmöglichkeiten gibt, ob Powell dann einfach noch ein bisschen länger macht, kommissarisch, wie man das so schön sagt. Mhm. Ich kann mir das vorstellen, aber ich bin, wie gesagt, muss ich auch erst nachschauen,
was da die Regeln sind. Wir gehen mal davon aus, dass das durchgeht.
Dann kommt natürlich der Nächste, wird natürlich der Nächste im Eilverfahren dann nominiert und dann irgendwann wird es dann durchgehen.
Naja, man kennt das ja auch aus diesen Serien wie House of Cards oder so, da wird dann im Hintergrund noch mal verhandelt und da wird dann schon mal geguckt, wer stimmt vielleicht von der anderen Seite mit für den und sowas. Also da wird dann wahrscheinlich vorher schon alles so zurechtgebogen, dass das dann irgendwie funktioniert dann.
Genau, House of Cards, also noch ehrlich zuging in Washington.
Ja, mehr oder weniger, ja. Ja, was gibt's denn sonst Neues von den Märkten? So, ich hatte das Gefühl, im Januar, das ging ziemlich seitwärts alles, so richtig viel ist nicht passiert. Wir sehen jetzt zwar die 25.000er-Marke wieder in Reichweite, Rentenmärkte, Wirtschaftsindikatoren, du hast vorhin schon gesagt, so ein leichter Hoffnungsschimmer am Horizont, da sieht es auch ein bisschen besser aus.
Ja, für Deutschland. Aber die Entwicklung aus den letzten 14 Tagen war unspektakulär. Es gibt keine großen neuen Trends und Richtungen. Wir haben gute Inflationszahlen aus Europa gehabt. Das war aber auch erwartet. Die Inflation ist jetzt sogar unter den 2%. Das sollte aber so ein Phänomen von ein paar Monaten sein. Und dann geht es auch wieder nach oben ein wenig, aber alles unauffällig. Wie gesagt, erste zaghafte Konjunktursignale aus Europa, in Deutschland insbesondere. Hier kommen jetzt langsam Großaufträge rein von den großen Staatsprogrammen. Das zeigt sich ein wenig. Haben wir vielleicht die Chance, dass Deutschland mal positiv überraschen könnte in diesem Jahr, wollen wir mal sehen. Wir haben super starke Arbeitsmarktzahlen aus den USA gehabt. Das war gestern. Die Zahlenveröffentlichung ist kurzzeitig verschoben worden. Wir haben weiterhin starke Ankündigungen von den KI-Unternehmen, was Investitionen angeht. Die sind nochmal verdoppelt worden. Das sieht man auch tendenziell in den Investitionszahlen. Aber auch hier ist es nicht so, dass das durch die Decke geht. Es ist aber der Eindruck weiterhin einer festen Konjunktur in den USA. Und mit dem Arbeitsmarkt kommt jetzt sogar so eine Komponente rein, dass es fast ein bisschen zu viel ist. Aber das muss man sich dann auch ansehen, ob es im nächsten Monat nicht wieder eine Korrektur dieser Zahlen gibt. Das ist noch zu früh, einen neuen Trend auszurufen. So, für die Rentenmärkte heißt das erstmal seitwärts, beziehungsweise leichte Entwarnung. Die Renditen sind jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Da fühlen wir uns, was die europäischen Renditen angeht, Bundrendite von 2,70, 2,80, eigentlich sehr gut aufgestellt. Erstmal keinen Grund, das zu ändern. An den Aktienmärkten irre Verschiebungen in die Strukturen. An der Oberfläche passiert nicht viel. Die Kursniveaus sind weiterhin hoch. Fundament makroökonomisch steht. Die Unternehmensgewinne sind gut in der gegenwärtigen Berichtssaison. Aus Q4, die positiven Überraschungen sind sogar überdurchschnittlich in den USA allemal, in Europa ein bisschen weniger, aber auch leicht drüber. Bewertungen sind weiterhin, ja, im historischen Vergleich ein bisschen hoch, aber jetzt nicht riesenhoch. Und das meiste findet eben in den Sektoren statt. Also wir haben jetzt einen Rückgang der Technologie. Wir haben auch eine Aufspaltung im Technologiesektor nach Geschäftsmodellen. Der gesamte Technologiesektor kommt ein bisschen zurück. Dafür gehen traditionelle Wirtschaftssektoren jetzt nach oben. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass eben keine Euphorie an den Märkten ist, sondern dass man durchaus eben bereit ist, unterschiedliche Perspektiven für Unternehmen und Sektoren jetzt auch umzusetzen in Kursbewegungen. Wir haben die starke Reaktion gesehen von Softwareunternehmen auf wieder neue KI-Entwicklungen, da fragt man sich, ob solche Firmen, die beispielsweise Daten anbieten oder Software-Dienstleistungen anbieten, wir haben in Deutschland die SAP, die deutlich zurückgekommen ist, ob die eben durch die neuen KI-Anwendungen nicht in Schwierigkeiten oder in geringere Geschäftsmöglichkeiten geraten. Und das sind alles ganz normale Mechanismen, so soll die Börse sein, dass sie solche Entwicklungen und Erwartungen umsetzt in Kurse. Und das zeigt, dass das Marktgeschehen funktioniert und macht uns eigentlich eher überzeugt davon, dass das eine vernünftige Kursentwicklung ist, obwohl eben die Kursniveaus so hoch sind, wie sie sind. Und deswegen gibt es hier auch keine Änderung bei uns in der im Ausblick und auch in der Allokation. Aktien weiterhin wichtige und aussichtsreiche und für die private Vermögensaufbau unverzichtbare Säule langfristiger Vermögensaufbau. Es ist weiterhin eine der Konstanten und der Dinge, die intakt sind bei all diesen Schwierigkeiten, die in der Weltwirtschaft und von Umstellungen, Umstrukturierungen und neuen Entwicklungen eben als Konstante bestehen bleibt.
Über all dem schwebt ja immer so ein bisschen die ganze Geopolitik und das ganze Thema. Wir hatten es jetzt ja, ist ja ein permanentes Thema dieses Jahr sowieso bei uns auch hier schon im Podcast. Jetzt steht die Sicherheitskonferenz an in München. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger strategischer Treffpunkt eigentlich. Erwartet ihr da irgendwelche größeren Impulse für die Märkte, die daraus hervorgehen, oder ist das eher politisch
zu beachten? Für die Märkte nicht. Also auf diesen Sicherheitskonferenzen, letztes Jahr, dieses Jahr steht eben immer diese Geopolitik und auch der Umbau der Weltpolitik, ausgehend von den Amerikanern. Wir haben es ja an dieser Stelle häufig geschildert, was dahinter steckt. Das steht weiterhin im Mittelpunkt. Was zunehmend registriert wird, ist, dass in Europa sich etwas tut. Also, dass Europa langsam ins Handeln kommt. Da sind zum ersten Mal wirklich die Anerkenntnis, also auch von internationalen Beobachtern und Marktteilnehmern, dass die Verteidigungsausgaben jetzt steigen, dass hier eben auch Strukturen geändert werden. Das Thema Wehrpflicht beispielsweise in Deutschland, Aufbau von dauerhaften Strukturen, Entwicklung von neuen Verteidigungsstrukturen, das heißt also bis hin zu Verteidigungssystemen, lebhaftes Start-up-Geschehen in diesen Bereichen. Das sind alles Dinge, die registriert werden, wo man sagt, naja, okay, die Europäer haben den Tritt in den Hintern jetzt anscheinend durchaus gespürt und sind dabei, auch ins Laufen zu kommen, wenn ich mal diese US-amerikanische Perspektive einnehmen darf hier an der Stelle. Dass das eine und das andere ist, neben der Sicherheitskonferenz findet auch die Vorbereitung eines europäischen Gipfels statt. Da soll es um Wettbewerbsfähigkeit gehen. Auch da kommt was in Bewegung und da sind es vor allen Dingen die Deutschen, die jetzt hier in die Führung gehen, die sagen, Leute, wir müssen da jetzt was tun. Die Bundesregierung und wie man hört, eben der Kanzler selber finden das ganz wichtig und werfen ihr ganzes Gewicht da rein, um das voranzubringen. Ist auch von der politischen Landkarte her geboten, weil wir im nächsten Jahr dann in Frankreich Wahlen haben. Irgendwann geht es dann auch wieder auf die nächsten Bundestagswahlen in Deutschland zu. Das heißt, die Bewegungsfähigkeit der europäischen Politik ist dann zunehmend schlechter. Das heißt, es muss dann jetzt zu Entscheidungen kommen. Und wir haben so viele ökonomische Themen eben, der Binnenmarkt. Wie kriegen wir es hin, dass die Unternehmen eben leichter grenzüberschreitend tätig werden können? Wie kriegen wir es hin, dass auch Fachkräfte sich in Europa leichter bewegen können? Das sind vielleicht langweilige Themen für den einen oder anderen, aber ökonomisch betrachtet haben sie schon starke positive Rückwirkungen, wenn es klappt. Und da ist eben noch sehr viel, was im Argen liegt, in unserem viel gepriesenen und tollen Binnenmarkt hier in Europa. Und das muss endlich mal zusammen vorankommen. Lange Zeit hat man darüber geredet. Und das könnte ein zweiter Schritt sein, wo die Europäer sagen, ja, wir sind kein einheitliches Land. Bei uns geht es einfach langsamer weiter, weil alle zustimmen müssen. Das ist halt so. Aber wir kommen auch voran. Wenn das der Fall wäre, dann würde das Ausland und auch die internationalen Kapitalanleger sagen, ja, da wird wirklich was Sichtbares in Bewegung gesetzt. Wollen keine Vorschusslorbeeren verteilen, aber das sind mal zumindest ein paar Signale, wo man sagen kann, ja, hier bewegt sich auch mal was in die richtige Richtung. Wollen schauen, ob insbesondere jetzt dann auch aus diesen europäischen Entscheidungstreffen, das war jetzt erstmal ein informeller Gipfel, jetzt hier in dieser Woche, ein paar Wochen gibt es dann einen offiziellen EU-Gipfel, ob da dann und was da rauskommt.
Tja, da sind wir mal gespannt. Die treffen sich ja absichtlich in München und nicht in Köln, weil in Köln wäre dieses Wochenende echt blöd zu treffen, ne, für so eine Konferenz.
Ja, könnte untergehen, ja,
in sehr viel Rumba, Rumba, Tätere, ja, und so weiter. Ja, in dem Sinne, wir gehen ins Finale der Faschingssaison, der Karnevalssaison, Entschuldigung, natürlich.
Je nachdem, wo du bist.
Ja, klar. Also ich bin halt mit Fasching sozialisiert, deswegen, ja, ist das.
Und das ist je nachdem.
No offense, wie man so schön sagt. Also schöne Grüße auch nach Köln, viel Spaß beim Feiern. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder hier im Podcast. Ansonsten, wenn sich zwischenzeitlich noch die Gelegenheit ergeben sollte, Fragen stellen zu wollen in dem ganzen Trubel, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar unter einem Social Media Post. Schreiben Sie uns dort eine Nachricht, das sehen wir dann auch. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.